Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Datendiebstahl beim Nachrichtendienst.
Wir haben festgestellt, dass es sich um sensitive Daten handelte, die absolut nicht in fremde Hände kommen durften.
Nun steigen sie wieder. Die Krankenkassenprämien werden im Schnitt um 1,5% erhöht. Frank rettet Österreich. Eine kuriose Politgeschichte in unserem Nachbarland. Und? Unterwegs mit einer Polizeistreife in Lausanne, das ein ernsthaftes Drogenproblem hat. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Ein Informatiker beim Nachrichtendienst in Bern hat offenbar Daten von beträchtlichem Wert gestohlen. Es handle sich um einen schweren Fall, hat die Bundesanwaltschaft heute bekannt gegeben. Sie ermittelt wegen Wirtschaftsspionage. Elmar Plotzer im Bundeshaus, weiß man, welche Art von Daten der Mann gestohlen hat?
Also was für Daten es genau waren, das wollte die Bundesanwaltschaft heute nicht sagen. Sie betonte aber, es seien sehr wichtige, sehr sensible Daten. Auf der einen Seite geheime inhaltliche Informationen aus dem Nachrichtendienst, auf der anderen Seite auch Passwörter. Und sie betonte auch, dass es eben sehr schlecht gewesen wäre, wenn diese Daten in fremde Hände gekommen wären. Und was noch dazu kommt, ist vom Umfang her, dass es der Datendieb im Nachrichtendienst offenbar wirklich sehr viele Datenträger entwendet hatte.
Weiß man etwas über das Motiv des Mannes?
Über das Motiv weiß man noch nichts Genaues. Er hat offenbar als Einzeltäter gehandelt, nach jetzigem Ermittlungsstand. Was die genauen Motive sind, das wird jetzt auch noch abgeklärt. Möglicherweise hätten finanzielle Motive eine Rolle gespielt, sagte die Bundesanwaltschaft heute. Was nämlich klar ist, ist, dass der Datendieb tatsächlich diese erbeuteten Daten ins Ausland an einen anderen Staat verkaufen wollte.
Elmar Plotzer aus dem Bundeshaus. Und wir vertiefen das Thema nach den Nachrichten mit Andi Löscher.
Die Krankenkassenprämien werden nächstes Jahr erneut steigen. Für Erwachsene durchschnittlich um 1,5%. Für junge Erwachsene sogar um 2,9%, wie das Bundesamt für Gesundheit informierte. Für Kinder dagegen sinken die Prämien um 1,4%. Die Schweiz bekommt definitiv kein spezielles Gesetz zur Gesundheitsförderung. Der Ständerat hat das sogenannte Präventionsgesetz zu Fall gebracht. Damit darf der Bund Maßnahmen zur Gesundheitsförderung nicht stärker steuern und koordinieren. Vertagt hat der Ständerat seinen Entscheid über die sogenannte Swissness-Vorlage. Es geht um die Frage, wie viel Schweizerisches in einem Produkt sein muss, damit Schweiz darauf stehen darf. Der Ständerat befand, es gebe zu viele Einzelanträge, um die Detailberatung noch diese Session abzuschließen. Volk und Stände sollen die Volksinitiative der Jungsozialisten mit dem Namen 1:12 für gerechte Löhne ablehnen. Das empfiehlt der Nationalrat mit 110 gegen 59 Stimmen. Die Initiative verlangt, dass in einer Firma der höchste Lohn nicht höher sein darf als das 12-fache des tiefsten Lohnes. Die Initiative kommt nun in den Ständerat. Die dringlichen Massnahmen im Asylbereich sind beinahe unter Dach und Fach. National- und Ständerat haben die Dringlichkeitsklausel gutgeheißen. Damit treten die Bestimmungen am Samstag in Kraft, sofern sie die Schlussabstimmungen morgen überstehen. Geplant sind etwa Zentren für renitente Asylsuchende. Die Redaktion der Pendlerzeitung 20 Minuten wird mit ihrer Online-Redaktion zusammengelegt. Man werde einzelne Stellen nicht mehr besetzen, teilte das Medienhaus Tamedia mit. Und Kündigungen seien nicht ausgeschlossen. Auch bei der Zeitung Finanz und Wirtschaft sollen bis zu 8 Stellen gestrichen werden. Und nun ins Ausland. Nach tagelangen Verhandlungen haben die Staatschefs von Sudan und Südsudan einen Vertrag unterzeichnet für eine entmilitarisierte Zone. Nicht einigen konnten sich die beiden Länder auf den Grenzverlauf in der ölreichen Region Abyei. Diese beanspruchen beide Seiten für sich. Die spanische Regierung hat das Budget für das nächste Jahr verabschiedet. Insgesamt sollen 40 Milliarden Euro eingespart werden, etwa durch Einschränkungen bei der Frühpensionierung. In den vergangenen Tagen gab es in Spanien immer wieder große Demonstrationen gegen den Sparkurs der Regierung. Unterdessen hat eine weitere spanische Region Geld bei der Zentralregierung beantragt. Kastilien-La Mancha. Die Regionalregierung braucht 850 Millionen Euro. Kastilien-La Mancha ist die fünfte Region in Spanien, die finanzielle Hilfe braucht. Das Geld, das die Zentralregierung für solche Fälle bereitgestellt hat, wäre damit zu fast drei Vierteln aufgebraucht. In Griechenland haben sich die drei Regierungsparteien auf weitere Sparmaßnahmen geeinigt. Die wesentlichen Punkte des Pakets seien vereinbart, sagte Finanzminister Sturnaras. Details nannte er keine. Die Regierung wolle das Paket zuerst den großen Geldgebern vorstellen, also den Experten der EU, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds. Die Geldgeber erwarten von Griechenland, dass es in den nächsten zwei Jahren weitere 11,5 Milliarden Euro einspart. Die amerikanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal weniger stark gewachsen, als noch vor einem Monat prognostiziert wurde. Das gab das US-Handelsministerium bekannt. Das Bruttoinlandprodukt sei gegenüber der gleichen Vorjahresperiode lediglich um 1,3% gestiegen, statt wie zunächst erwartet um 1,7%. Die Landwirtschaft habe wegen der Dürre weniger produziert, die Konsumenten hätten weniger ausgegeben und die Exporte seien tiefer ausgefallen als vermutet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.546 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.435 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2086 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,98 Rappen. Das Wetter? Morgen ist es überwiegend sonnig. Die Höchsttemperatur liegt im Norden um 18 und im Süden um 21 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Der Datendiebstahl beim Nachrichtendienst.
Es ist ein Restrisiko vorhanden, wenn Sie Daten haben, wo Sie nicht genau wissen, wo Sie dann wirklich gelandet sind.
Der Ständerat kippt das staatliche Präventionsgesetz im Gesundheitsbereich mit 2 Stimmen Mehrheit. Im Streit um Öl und Land einigen sich der Sudan und der Südsudan auf eine Pufferzone. Sorgenfalten in Brüssel über das Sorgenkind Spanien, ein Gespräch mit unseren Korrespondenten. Lausannes Drogenprobleme, die Reportage. Und...
Ja, da haben Sie eine Meinung, aber die Meinung stimmt halt nicht.
Vor 30 Jahren wurde Helmut Kohl Kanzler, 16 Jahre lang. Wir bilden uns unsere Meinung über ihn im Gespräch mit seinem Biografen. Ein schwerer Fall von Datendiebstahl beim Verteidigungsministerium und beim Nachrichtendienst. Wir haben es gehört. Heute hat die Bundesanwaltschaft darüber informiert. Elmar Plotzer mit weiteren Einzelheiten aus dem Bundeshaus.
Als die Bundesanwaltschaft am 25. Mai über den Datenklau im Nachrichtendienst informiert wurde, reagierte sie schnell. Die Bundeskriminalpolizei durchsuchte mit einem Großaufgebot mehrere Räumlichkeiten und konnte noch am selben Tag auch den mutmaßlichen Täter festnehmen. Wie Carlo Buletti, der leitende Staatsanwalt des Bundes, erklärt, wurden auch mehrere Computerfestplatten sichergestellt,
die wir dann sehr rasch als diejenigen identifizieren konnten, auf denen sich die Daten des VBS respektive Nachrichtendienstes befanden. Wir haben auch festgestellt, dass es sich um sensitive Daten handelte, die absolut nicht in fremde Hände kommen durften.
Was für Daten das genau sind, das wollte die Bundesanwaltschaft heute nicht sagen. Klar ist aber, es handelt sich um eine riesige Datenmenge. Zum Inhalt sagt sie nur so viel. Es sind einerseits geheime inhaltliche Informationen aus dem Nachrichtendienst, andererseits auch Zugangscodes und Passwörter. Brisant ist auch, was der VBS-Mitarbeiter mit den vielen entwendeten Daten vorhatte.
Wir haben dann anlässlich der Hausdurchsuchung Schriftstücke gefunden, die darauf schließen lassen, dass er sie ins Ausland anbieten wollte.
Das sei ihm offenbar aber nicht gelungen, sagt Staatsanwalt Carlo Buletti. Welchem Land er die Daten anbieten wollte, sagte die Bundesanwaltschaft heute nicht. Sie wollte sich auch nicht zu Spekulationen äußern, diese könnten im Zusammenhang mit dem Finanzplatz Schweiz stehen. Der VBS-Mitarbeiter, der diese vielen Daten entwendet hatte, arbeitete als Informatiker beim Nachrichtendienst des Bundes. Während mehreren Wochen hat er offenbar die Datenträger mitgenommen. Dass das niemandem aufgefallen war, sei nicht überraschend, sagt Staatsanwalt Carlo Buletti.
Die Person hatte aufgrund ihrer Funktion die Berechtigung, diese Daten zu manipulieren. Es war seine Aufgabe, sie zu manipulieren. Und er hat sich auch nicht irgendwie Zugriff zu den Daten besorgt, den er nicht hätte haben dürfen. Das ist an sich nichts Spezielles, wenn ein Informatiker mit einer Festplatte im Rucksack herumläuft. Also das ist halt einfach so.
Auf die Schliche war man dem Datendieb schließlich durch einen Tipp von außen gekommen. Von jemandem in der Schweiz, aber von außerhalb der Bundesverwaltung. Die Motive des Datendiebs sind noch unklar. Möglicherweise hatten finanzielle Überlegungen eine Rolle gespielt. Der mutmaßliche Täter war etwa 6 Wochen lang in Untersuchungshaft. Momentan ist er wieder frei. Offenbar hatte er als Einzeltäter gehandelt. Nach Informationen der Bundesanwaltschaft hatte der Mann psychische Probleme. Im VBS heißt es, dass der Mitarbeiter des Nachrichtendienstes sicherheitsüberprüft wurde und dass diese Überprüfung bis Ende 2013 gültig gewesen sei. Dennoch will man aus dem Fall Konsequenzen ziehen und die Kontrollmechanismen verschärfen. Für Bundesanwalt Michael Lauber, den obersten Verantwortlichen der laufenden Untersuchung, ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Auf Nachfrage räumt er aber ein, dass es bei den entwendeten Daten keine hundertprozentige Sicherheit gebe.
Es ist ein Restrisiko vorhanden, immer dann, wenn Sie Daten haben, wo Sie nicht genau wissen, letztlich im Moment noch nicht genau wissen, wo Sie dann wirklich gelandet sind.
Die Ermittlungen werden jetzt noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Es ist ein Ritual zu Beginn jedes Herbstes. Die Blätter fallen, die Krankenkassenprämien steigen. Auch 2013 werden sie erhöht, allerdings nur moderat um 1,5% im Durchschnitt. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Die Prämienerhöhung fällt je nach Kanton und Krankenkasse unterschiedlich hoch aus. Glück hat zum Beispiel, wer im Kanton Neuenburg wohnt, wo die Prämien nächstes Jahr nur 0,5% teurer werden. In Appenzell-Ausserrhoden steigen sie mit 4,4% am stärksten. Auch junge Erwachsene ab 26 Jahren müssen überdurchschnittlich mehr bezahlen, da die Krankenkassen ihnen die Rabatte streichen. Profitieren werden dafür Familien, da die Kinderprämien im Schnitt 1,4% sinken. Die Prämienrunde 2013 ist die zweittiefste Erhöhung der letzten 10 Jahre. Gesundheitsminister Alain Berset ist denn auch zufrieden.
Wir können uns sicher freuen. Eine Reduzierung für die Prämien für Kinder in fast alle Kantone, das ist ein sehr positives Signal. Ich hoffe einfach, dass wir haben auch in der Zukunft die Möglichkeit, dieses System zu kontrollieren.
Die jetzige moderate Prämienrunde erklärt Gesundheitsminister Berset mit 2 Gründen. Weil die Krankenkassen gewisse Reserven aufgelöst hätten und weil die zum Teil zu hohen Prämien im laufenden Jahr korrigiert worden seien. Wie sich die Prämien in den nächsten Jahren entwickeln, bleibt schwierig abzuschätzen. Die Richtung ist allerdings klar. Denn die Gesundheitskosten werden auch in Zukunft ansteigen, was höhere Prämien zur Folge hat. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist dabei die neue Spitalfinanzierung und deren Auswirkungen auf die Kosten. Der Bundesrat will zudem die Medikamentenpreise senken und die Zulassung neuer Arztpraxen besser steuern.
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und wer gesund lebt, verursacht weniger Gesundheitskosten. Das ist der Grundgedanke hinter staatlicher Prävention und Gesundheitsförderung, für die jedes Jahr weit über 1 Milliarde Franken ausgegeben werden. Doch 5 Jahre nach dem bundesrätlichen Beschluss, ein Präventionsgesetz auszuarbeiten, hat der Ständerat der Vorlage heute den endgültigen Todesstoß versetzt. Mit 2 Stimmen Mehrheit. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Gestern noch im Nationalrat hatte sich Gesundheitsminister Alain Berset kampfeslustig gezeigt. Das Parlament verlange eine Strategie gegen Demenzkrankheiten. Es wolle eine Strategie gegen den Krebs. Es fordere mehr Mitsprache bei der Gesundheitsprävention. Zu alledem brauche es ein Gesetz. Und jetzt sei die Gelegenheit dazu, Ja zu sagen, redete der Bundesrat der Großen Kammer ins Gewissen. Der Nationalrat erhörte die bundesrätlichen Rufe und stimmte zu. Heute aber im Ständerat hing Berset nur noch in den Seilen. Sein Plädoyer für das Präventionsgesetz erschöpfte sich in einem 6-sekündigen Appell ohne irgendwelches Feu sacré.
Je vous invite au nom du Conseil fédéral à accepter la proposition de la conférence de conciliation.
Es war, als hätte der Gesundheitsminister geahnt, was passieren würde. Diskussion im Ständerat gab's keine mehr. Das Präventionsgesetz wurde mit 22-19 Stimmen angenommen. Gebraucht aber hätte es 24 Stimmen, die Mehrheit der 46 Ratsmitglieder, weil nur so die Ausgabenbremse gelöst werden kann. und ohne Lösung der Ausgabenbremse kein Präventionsgesetz. Ständeratspräsident Hans Altheer musste deshalb feststellen,
der Entlassentwurf wird abgeschrieben.
Das war's. 5 Jahre Arbeit für die Katz. FDP-Ständerat Felix Gutzwiller, als Präventivmediziner ein engagierter Verfechter eines Präventionsgesetzes, verstand die Welt nicht mehr.
Ich bin ja nicht mehr ganz neu in diesem Geschäft und es ist mir noch selten passiert, dass ich in der Schlussphase eines Gesetzes nicht mehr verstanden habe, warum er das ablehnt und jeden Kniff sozusagen versucht, also auch diese Bremse. Die Gegenseite hat eigentlich gar keine Argumente geliefert, einfach niet.
Niet und aus. Die Allianz für eine maßvolle Präventionspolitik, ein Zusammenschluss aus Gewerbeverband, Gastgewerbe und Tabakwarenhandel, hat sich durchgesetzt. Der Präsident des Gewerbeverbandes, SVP-Nationalrat Jean-François Rime, ist hoch erfreut, dass die Vorlage schon im Parlament beerdigt worden ist.
Sonst hätten wir ein Referendum ergreifen müssen und das ist eine Riesenarbeit.
Gegen die Bevormundung der Bürger hatten die Gegner des Gesetzes gekämpft, gegen Präventionsfundamentalismus, der die Leute krank mache. Prävention sei Sache jedes Einzelnen, findet Gewerbevertreter Rim.
Das kann man nicht alles von Bern organisieren und über Verwaltung. Und am Ende werden wir entscheiden, dass wir kein Fett essen dürfen, kein Cola-Getränk trinken dürfen und so weiter und so fort. Das geht einfach zu weit. Wir wissen alle, dass Rauchen für die Gesundheit schädlich sein kann. Aber trotzdem, man muss leben, man muss Spaß haben im Leben.
Der heftige Widerstand des Gewerbeverbandes sei für ihn nicht nachvollziehbar, sagt dazu ein hörbar aufgewühlter Felix Gutzwiller.
Der Gewerbeverband hat klar signalisiert, wenn wir auf gewisse Bedenken eingehen würden, dann würde dem Gesetz keine Opposition mehr erwachsen. Kaum hatte man diese Veränderungen angebracht, hieß es dann eben doch, ja, man kann das Ganze doch Bach abschicken. Das ist auch nicht, was ich unter Treu und Glauben und Verhandlungen verstehe, die man unter Kollegen macht.
Die Gesundheitsförderung befindet sich im Gegenwind. Gerade nach der Abstimmung vom letzten Sonntag, wo sich das Schweizer Volk mit großer Mehrheit gegen einen konsequenten Schutz vor Passivrauchen ausgesprochen hat. Ständerat Gutzwiller stellt fest,
ich denke schon, dass die Abstimmung die Gegnerschaft ermutigt hat, hier hart zu bleiben.
Und sie ermutigt die Gegnerschaft noch zu mehr. Der zügellose Aktivismus des Bundesamtes für Gesundheit, schreibt die IG Freiheit in einer Medienmitteilung, müsse nun gebremst werden. Die zahllosen Programme, die unter dem Titel Prävention liefen, so die überparteiliche Organisation mit Vertretern aller bürgerlichen Parteien, seien zu reduzieren.
Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt. Im Konflikt um Land und Öl haben der Südsudan und der Sudan eine Annäherung erzielt. Nach langen Verhandlungen wollen die beiden Länder nun eine militärische Pufferzone an der umstrittenen Grenze errichten. Vor der Unabhängigkeit des Südsudan im vergangenen Jahr hat ein Bürgerkrieg 2 Millionen Menschenleben gekostet. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Noch im Frühling dieses Jahres befürchtete die Welt einen neuen Krieg auf dem afrikanischen Kontinent. 9 Monate nach der Unabhängigkeit Südsudans von Sudan schien der schwelende Konflikt zwischen den beiden Staaten völlig zu eskalieren. Der Sudan warf Bomben auf südsudanesisches Territorium ab und Juba besetzte die umstrittenen Ölfelder von Heglig. Nach tagelangen Verhandlungen in Äthiopien haben sich nun der Staatspräsident des Sudans, Omar al-Bashir, und sein südsudanesischer Amtskollege Salva Kiir am Verhandlungstisch auf einen Friedensvertrag geeinigt. Eine Einigung soll es insbesondere über eine militärfreie Zone zwischen den beiden Ländern geben und über die wichtige Frage der Ölproduktion. Der Südsudan hat angekündigt, seine Ölförderung wieder aufzunehmen. Trotz dem beachtlichen Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden zwischen den beiden Ländern ist Zurückhaltung angebracht. Auf beiden Präsidenten lastet ein enormer Druck der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Androhung von UN-Sanktionen. Und in wichtigen Fragen gibt es immer noch keine Einigung. Namentlich die hochumstrittene Frage der Zugehörigkeit der erdölreichen Grenzregion Abyei, der genaue Verlauf der 1800 Kilometer langen Grenze, aber auch der Aufenthaltsstatus von Südsudanesen im Norden und umgekehrt sind weiterhin ungeklärt. Es werden deshalb noch viele weitere Verhandlungsrunden folgen und möglicherweise langwierige Schiedsgerichtsverfahren. Diplomaten in Ostafrika warnen von allzu großer Euphorie. Es habe in diesem Konflikt immer wieder Einigungen gegeben und einige Wochen später sei alles wieder beim Alten gewesen. Als sicher gilt, dass beide Länder froh sind, wenn die Ölförderung wieder aufgenommen wird. Der Förderstopp hat den Südsudan, dessen Staatshaushalt zu 98% von Ölexporten abhängt, an den Rand des Bankrotts gebracht. Der Boykott traf aber auch den Sudan. Die Ressourcen sind nämlich sehr ungleich verteilt. Die meisten Ölfelder liegen im heutigen Südsudan. Der Sudan dagegen verfügt über die notwendigen Pipelines, Raffinerien und Häfen am Roten Meer. Man glaubte, dass das Öl nach der Sezession eine Friedensklammer sein könnte, welche die beiden Staaten zusammenhält. Spätestens als Juba im Januar seine Öllieferungen einstellte, bekam diese Vorstellung Risse.
Patrick Wölser. Das spanische Kabinett hat heute den neuen Haushalt verabschiedet. 40 Milliarden will die Regierung Rajoy sparen. Darüber spreche ich nun mit unserem Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind und Urs Bruderer in Brüssel. Zuerst Alexander Gschwind hier im Studio. Wo wird konkret gespart?
Eigentlich querbeet, aber die größten Brocken sind die Infrastruktur, das Erziehungs- und Gesundheitswesen, die Landwirtschaft, die alle zwischen 20% und 30% weniger Geld zur Verfügung haben werden. Auch bleiben die Beamtenlöhne ein weiteres Jahr eingefroren. Und auf der Ausgabenseite dürfen nur gerade die Pensionen und die Stipendien der Teuerung angepasst werden. Und gibt es einen großen Zuschlag, wie nicht anders zu erwarten, für den Schuldendienst, nämlich einen Brocken von guten 10 Milliarden.
Es wurde bereits demonstriert in Spanien. Wird das jetzt noch heftiger werden?
Schwer zu sagen. Die Demonstrationen dieser Woche sahen zwar auf den Fernsehbildern sehr heftig aus, blieben aber zahlenmäßig weit hinter den Erwartungen zurück. Man verzeichnet wie in anderen Krisenländern auch eine gewisse Ermüdung der Bevölkerung und Resignation. Im Übrigen gibt es auch schon diesen Herbst durch wieder Möglichkeiten, sich anderweitig, sprich an den Urnen, abzureagieren.
Zu den Problemen des Bundesstaates kommt auch ein massiver Finanzbedarf in den Regionen. Gleichzeitig kommen noch Neuwahlen in Katalonien, Galizien und dem Baskenland und aller schlechten Dinge sind drei, ein Neuaufflackern der Autonomiebestrebung dazu. Wie sehr wackelt Spanien?
Spanien als Staat wackelt wahrscheinlich nicht wirklich und auch nicht so bald, aber es ist natürlich eine große Zerreißprobe. Es ist ein Verteilkampf im Gange, bei dem sich niemand nichts schenkt. Und diese verschiedenen Sezessionsdrohungen, hauptsächlich jetzt neuerdings wieder aus Katalonien, die sind durchaus ernst gemeint, aber natürlich mit dem Hintergedanken, am Ende doch eben sich wieder am Topf des Zentralstaates bedienen zu können, wenn man genügend Druck macht.
Was bringen jetzt die beschlossenen Sparmaßnahmen des Kabinetts? Spanien hat ja schon jetzt Ende September sein Defizitziel für das gesamte Jahr bereits verfehlt.
Finanzminister Montoro hat vorhin in seiner Pressekonferenz das ein bisschen runtergespielt mit dem Verweis darauf, dass die happigsten Steuererhöhungen dieses Jahres, nämlich die Mehrwertsteuer, aber auch Unternehmenssteuern und andere Sondersteuern, erst am 1. September überhaupt in Kraft getreten seien und die Regierung nach jetzigen Überschlagsrechnungen eigentlich sogar damit rechne, bis Ende Jahr 2 Milliarden mehr einzunehmen als budgetiert. Also er meinte, man werde das gesteckte Ziel von 6,3% Neuverschuldung dieses Jahr durchaus erreichen und erst recht auch die Ziele von 2013 und 2014.
Aber warum schlüpft Spanien nicht endlich unter den Rettungsschirm der EU?
Das ist eigentlich weitgehend ein Problem des Regierungschefs, der sehr immer darauf bedacht war, schon sein Gesicht zu wahren und der jetzt Angst hat vor den erwähnten Wahlgängen im Ende Oktober und Ende November, zu viel schlechte Zeichen zu setzen und damit auch neuen Unmut zu provozieren. Vor allem aber versucht er mit seiner Zögerlichkeit die Gegenseite, sprich die EU-Partner und den IWF und die Europäische Zentralbank, so weit weich zu klopfen, dass ihm nicht neue Bedingungen diktiert werden. Er möchte vor allem verhindern, dass ihm auch eine Troika vor die Nase gesetzt wird, die ihm dann die Budgetpolitik aus der Hand nimmt.
Urs Bruderer in Brüssel, bei der EU aber wartet man sehnlichst, dass Spanien endlich Hilfe beantragt.
Das ist richtig und das liegt nicht daran, dass man besonders scharf drauf wäre, noch ein solches Programm auflegen zu können. Diese Programme sind ja mühsam für alle Beteiligten, sondern es geht eher darum, dass die Finanzmärkte inzwischen davon ausgehen, dass Spanien sich aus eigener Kraft nicht mehr retten kann. und dass das auch die Zukunft des Euro verunsichert. Die Finanzmärkte wollen jetzt sehen, dass die Europäische Zentralbank eingreift und den Euro stützt, dass sie also wie in Aussicht gestellt Staatsanleihen von Spanien aufkauft. Nur tut die Europäische Zentralbank das erst, wenn Spanien unter den Schirm schlüpft und also auch die Spar- und Reformbedingungen akzeptiert, die mit so einem Programm verknüpft sind. Es geht also ganz kurz darum, die Unsicherheiten rund um den Euro einzudämmen.
Würde denn Spanien die Bedingungen des Rettungsschirms mit dem vorliegenden Budget erfüllen?
Das ist die große Frage. Bis jetzt hieß es in Brüssel hinter vorgehaltener Hand stets, die Spanier würden nicht einmal die gewöhnlichen Auflagen der EU-Kommission für ein Land wie Spanien erfüllen. Soeben hat aber der zuständige EU-Kommissar ein Kommuniqué verschickt, in dem er das Budget Spaniens sehr klar lobt. Er sagt, Spanien erfülle mit diesem Budget alle Auflagen der Kommission und Spanien gehe sogar über diese Auflagen zum Teil hinaus. Es wird also offenbar so verstanden, dass die Spanier mit diesem Budget zwar noch keinen Antrag stellen für Hilfe des Schirmes, aber schon einmal präventiv die Auflagen erfüllen.
Die Europäische Union ändert in dieser Krise ständig die eigenen Bedingungen, die an notleidende Mitglieder gestellt werden. Wäre es möglich, dass Brüssel Spanien nochmals entgegenkommt, zum Beispiel zeitlich, oder dass den Banken eben doch direkt geholfen wird, ohne dass das über Madrid läuft und das spanische Budget belastet?
Das stimmt, das geschieht hier die ganze Zeit, aber man ändert die Bedingungen ja auch immer erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Oder anders gesagt, man verteidigt die eigene Glaubwürdigkeit und hält an den früher formulierten Bedingungen fest, bis diese Bedingungen von der Wirklichkeit so weit desavouiert sind, dass sie jede Glaubwürdigkeit verloren haben. Und dieser Moment, denke ich, ist beim spanischen Budget noch nicht gekommen. Und was die Darlehen für die spanischen Banken angeht, so ist es kurzfristig ausgeschlossen, dass man die den Banken direkt zukommen lassen würde. Das muss über den Umweg der spanischen Regierung geschehen, weil die Bedingungen für die direkte Hilfe noch nicht erfüllt sind. Und es fehlt möglicherweise auch an der politischen Bereitschaft, solche direkten Bankenhilfen zu finanzieren. Deutschland, Frankreich und die Niederlande haben kürzlich gesagt, sie wollen zu diesem Mittel erst in zukünftigen Krisen greifen. Es ist also gut möglich, dass Spaniens Schuldenberg deshalb noch einmal um geschätzte 60 Milliarden steigen wird. So groß dürfte etwa das Finanzloch sein der spanischen Banken.
Alexander Gschwind hier im Studio, Stichwort Banken. Für morgen wird das Resultat des Bankenstresstests in Spanien erwartet. Werden das gute oder schlechte Nachrichten sein?
Weder noch. Es wird sich im Rahmen dessen bewegen, was Urs Bruderer eben dargelegt hat. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass die Nummern 1, 2 und 3 des spanischen Bankensystems offenbar ohne Hilfe auskommen werden. Das wird bestätigt werden, dass die Nummer 4, das Sparkassenkonglomerat Bankia, das große Sorgenkind wird bleibt und allenfalls auch die Nummer 5, der Banco Pastor, noch einiges an Geld brauchen wird. Aber man wird wahrscheinlich wirklich im Rahmen von 60 Milliarden irgendwo landen, also diesen ursprünglich gesamthaft in Aussicht gestellten Betrag von 100 Milliarden nicht ausschöpfen müssen. Aber die Gretchenfrage ist, wie gesagt, muss das Spanien mit seinem Haushalt buckeln oder kommt das Geld wirklich doch von außen?
Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind und EU-Korrespondent Urs Bruderer. Es ist mittlerweile 18.29 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Lausannes Drogenproblemen, Frank Stronach, der Österreich retten will, und Helmut Kohl, der vor 30 Jahren Kanzler wurde und in diesem Moment in Berlin groß gefeiert wird. In Lausanne sind Marihuana und Kokain für Jugendliche einfacher zu beschaffen als Zigaretten, stellt unser Westschweiz-Korrespondent fest. Und Wochenende für Wochenende bevölkern bis zu 30.000 Partylustige aus der gesamten Region, aber auch aus Frankreich die Stadt, blendende Voraussetzungen fürs illegale Geschäft. An solchen Tagen säumen bis zu 100 Dealer die Gassen der Innenstadt. Ein Augenschein von Thomas Gutersohn.
Kurz nach Mitternacht. Arbeitsbeginn für Feldwebel Michael Hottinger. Der 28-Jährige startet den Volvo der Stadtpolizei und beginnt seine Tour durch die Lausanner Ausgangsnacht. Über Funk meldet er sich bei der Zentrale an. Es ist eine regnerische, kühle Nacht. Der Polizist ist froh darum. Die Partygänger hängen weniger draußen rum wie sonst.
C'est quelque chose pour nous qui nous aide des fois dans les nuits de week-end où ça calme les gens.
Zudem ist vielerorts der Lohn noch nicht ausbezahlt worden. Das hemmt den Konsum von Alkohol und Drogen. Die Stimmung ist heute weniger angespannt, erklärt Michael Hottinger erleichtert. Um sich ein Bild zu machen, fährt er gleich ins Herzen der Stadt. Place de la Ripon, ein bekannter Drogenumschlagsplatz.
C'est un petit peu la zone fréquentée par toutes les couches de population. On a les noctambules, on a malheureusement les dealers aussi qui sont dans cette zone.
Hier trifft die Lausanner Partyszene auf die Dealer, die meist in kleinen Gruppen irgendwo an einer Häuserecke stehen, weil es kühl ist, die Hände in den Hosentaschen. Die Kapuzen tief über das Gesicht gezogen, nicht nur wegen des Regens. Hottinger muss die Gesichter nicht sehen. Er erkennt die Dealer auch so an ihrem Verhalten, an ihrem Gang.
C'est par leur comportement et puis leur façon de se déplacer qu'on peut parler de dealer. Maintenant, ça c'est pas non plus une référence en soi.
Was auffällt, es sind ausnahmslos Schwarze.
Pas tous les blacks vendent de la drogue, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est vrai que dans cet axe-là, c'est principalement des noirs qui sont là. Ouais.
Das soll nicht heißen, dass alle Schwarzen Drogendealer sind, aber ja, die Dealer in der Innenstadt stammen fast alle aus Schwarzafrika. Kurz vor eins, ein Taschendieb an der Rue de Bourg, der Lausanner Nobelstraße. Hottinger schaltet das Blaulicht ein und heizt über das Kopfsteinpflaster. Er kämmt systematisch das Quartier ab, vom Dieb keine Spur.
106, on est sur Lyon d'Or. Zero, vous avez plus d'infos?
Non.
Hottinger nimmt's gelassen. Alltag. 2011 haben sich die N30-Diebstähle in Lausanne verdreifacht. Das bestätigt auch Michael Hottinger. Die Arbeit habe sich in den 9 Jahren, in denen er in Lausanne zum Rechten schaut, verändert.
Bah, mais moi, il me semble que quand j'ai commencé, une bagarre au couteau, c'est exceptionnel. Et puis, bah, en 2012, une bagarre au couteau, ça devient banal.
Während eine Messerstecherei zum Beispiel früher die Ausnahme war, ist es heute beinahe normal. Der Drogenhandel spielt auch da eine Rolle. Die Dealer bekämpfen sich gegenseitig. Wer, wo, was verkauft, ist abgemacht und der Polizei bestens bekannt.
La zone de Chaudron, par exemple, ça serait plus la marijuana. Puis quand on fait l'axe Chaudron jusqu'à Saint-François, on arrive plus sur de la cocaïne.
Während in Chaudron im Westen der Stadt Marihuana gehandelt wird, ist es am Saint-François, gleich über dem Bahnhof, Kokain. Doch Unternehmen dagegen kann die Polizei nicht viel. Diese Nacht sind nur ungefähr 20 Polizisten im Einsatz, viel zu wenig. Denn an Wochenenden kumulieren sich Lärmbelästigungen, Einbrüche und Schlägereien. Obendrauf das Drogenproblem. Sich seriös um die Dealer kümmern, kann Hottinger in einer solchen Nacht nicht. Höchstens sie von Zeit zu Zeit etwas aufscheuchen. Nach 3 Uhr, 4 Dealer stehen am Place Chaudron. Als sich das Polizeiauto nähert, verschwinden sie in der Unterführung. Einer nach dem anderen. Hottinger fährt eine Schleife und wartet an einer Parallelstraße weiter oben. Und wen wundert's, die Dealer stehen wieder am selben Ort wie vorher. Um das Katz-und-Maus-Spiel zu verdeutlichen, fährt er noch einmal auf den Platz. Noch einmal dasselbe Schauspiel, dasselbe Theater. Dennoch, nutzlos ist es nicht, was er da macht, findet Polizist Hottinger. Es sei seine Aufgabe, die Dealer zu stören, sie zu destabilisieren.
Bah, disons qu'à force de les dénoncer, de les contrôler, d'être présent, bah, automatiquement on les déstabilise, on les met mal à l'aise aussi, hein, parce que c'est quand même aussi notre travail.
Man müsse ihnen doch immerhin zeigen, dass es verboten ist, mit Drogen zu dealen. Sonst verkaufen sie ihren Stoff über die Theke, wie bei McDonald's.
Ils vendent ça comme au McDonald's, je veux dire, donc.
Was ihn nervt, ist die Tatsache, dass diese Menschen illegale Geschäfte treiben und es ihnen nicht einmal etwas auszumachen scheint.
Ça m'agace parce que en fin de compte, je me dis qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses qui sont peut-être interdites et puis qui ont pas l'air d'être embêtés par le fait de le faire. Voilà, c'est plutôt ça.
Es ist kurz vor 4, nicht mehr lange bis Schichtende. Am Endroit X, von wo man die Innenstadt gut überschauen kann, endet die Fahrt. Hottinger meint, man müsse hier nur lange genug warten, dann sehe man auch eine Drogentransaktion. Die Käufer seien jedermann. Nicht nur die Süchtigen.
Ça touche toutes les couches de population, hein. Ça peut être, je sais rien, un avocat, un employé de commerce, un peintre en bâtiment, c'est les gens qui sortent.
Anwälte, Angestellte, Bauarbeiter. Kokain als Partydroge, das bereitet Hottinger Sorgen, denn
c'est l'offre et la demande, hein. S'il y a autant de dealers, c'est que des gens achètent pour la quantité qui est disponible sur le marché.
Je größer die Nachfrage, desto größer das Angebot. Die alte Wirtschaftslogik zieht auch hier. In einer guten Nacht ziehen bis zu 30.000 Menschen durch die Straßen von Lausanne. Das zieht die Drogendealer an. Vor allem, wenn die wissen, dass sie an den Wochenenden unbehelligt bleiben. Die Polizei ist mit anderem beschäftigt.
Aus Lausanne, Thomas Guterson. Als Frank Strohsack wanderte er in den 50er Jahren nach Kanada aus. Als Frank Stronach und noch wichtiger, als Milliardär kam der Selfmade Man in den 90ern in seine Heimat Österreich zurück. Und nun will er diese, seine Heimat, retten und in die Politik einsteigen. Mit einer Einmannpartei. Etwas mehr als ein Witz. Joe Shelbert.
Noch gibt es kein Programm. Diese Aufgabe überlässt der Milliardär in den nächsten Monaten einem Weisen und Ethikrat, wie er sagt. Aber sicher ist, dass der Parteigründer auch Chef und Spitzenkandidat der neuen Politbewegung sein wird und bei den Wahlen selbstredend Platz 1 erreichen will. Und für diesen Erfolg, sagt er, will er so viel Geld ausgeben wie nötig. Bundeskanzler, nein, das will er dann nicht werden, da er, wie er versichert, nicht Amt und Titel sucht, sondern ganz schlicht das System als Ganzes verändern will mit seiner Bewegung, die selbstverständlich weder links noch rechts ist. Ein Aufschneider sei er schon früher gewesen, berichten Jugendfreunde über den Frank, geboren vor 80 Jahren als Sohn eines Arbeiters und einer Heimarbeiterin in Kleinsemmering in der Steiermark. Als Frank Strohsack und als gelernter Werkzeugmacher wanderte er in den 50er Jahren nach Kanada aus. Als Frank Stronach kam er in den 90er Jahren nach Österreich zurück, um 2 Milliarden Euro reicher als bei der Hinreise. In Kanada hatte er die Magna International gegründet, heute der weltweit größte Zulieferer der Automobilindustrie. Von Politikern hält der Selfmade Man nicht viel. Die muss man umprogrammieren, wie er meint, auch wenn sie ihm schon von Nutzen waren. Als Kanadas Regierung etwa ihm faktisch ein Liefermonopol für die Autoindustrie bescherte oder als einst der ehemalige kanadische Handelsminister Lamley die Banken überzeugte, den Magna-Konzern vor dem Konkurs zu retten. Jetzt geht Frank also in die österreichische Politik und auch wenn er noch kein Programm hat, hat er doch ein paar Vorschläge. Also, dass Österreich als Ganzes saniert werden muss, dass Studenten der technischen Fächer keine Gebühren zahlen sollen, hingegen die der Sozialwissenschaften, da weiß man ja nicht, wofür das gut ist. Und dass Österreich wieder eine eigene Währung hat oder dass es keine Vermögenssteuern braucht, schließlich bezahlen die Reichen ja auch die Mehrwertsteuer. So ein paar Ideen halt. Aber als Millionär ist er bereit, mit allen zusammenzuarbeiten, die seine Werte teilen. Frank Stronach gilt als ziemlich eitel. Davon zeugen etwa seine Kreation Frank's Energy Drink oder das Frank Stronach Institute oder die Frank Stronach Fußballakademie. Und er gilt auch als kompromisslos und machtversessen. Wer nicht spurt, fliegt raus. Aufhorchen lässt daher, wie viele Menschen in Österreich sich die Einmannpartei ohne Programm von Uncle Frank ins Parlament wünschen. 34% laut Umfrage. Und 50% der Männer bezeichnen ihn als mindestens wählbar. Eigentlich ein erschreckendes Zeugnis für die herrschenden Politiker und Parteien Österreichs und den Zustand des Landes.
Joe Shelbert.
Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Das war vor 30 Jahren am 1. Oktober 1982, an dem Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt wurde und es 16 Jahre lang bleiben würde. Gerade jetzt, in diesen Minuten, wird er im Deutschen Historischen Museum in Berlin deswegen groß gefeiert. Einst war Kohl ein Kraftpaket, gab sich rauflustig, zum Beispiel in einer legendären Diskussion mit Helmut Schmidt 1980.
Herr Kollege Schmidt, so mögen Sie bei sich zu Hause in Hamburg das Gespräch führen.
In Bonn.
Ich darf Sie wirklich bitten, geben Sie ein bisschen,
ich gerne verstehen.
Geben Sie als Bundeskanzler ein bisschen ein Beispiel von Kinderstuben und versuchen Sie nicht dauernd den anderen dadurch zu demotivieren, dass Sie ihn unterbrechen.
Heute ist er sichtlich und hörbar gezeichnet.
Wenn ich verdanken bin, mich ich gerne jetzt hier bei einer Frau.
meine Frau Weiche erwähnen.
Ich habe den Historiker Hans-Peter Schwarz gefragt, der unlängst eine 1000-seitige neue Biografie über Helmut Kohl geschrieben hat. Wie geht es Helmut Kohl heute?
Die deutschen Fernsehzuschauer haben ihn neulich erlebt, wie er erstmals wieder in der CDU-CSU-Fraktion in Berlin aufgetreten ist. Das heißt, er ist eben nicht aufgetreten. Er musste im Rollstuhl hineingefahren werden, hat seit einem schweren Sturz Anfang 2008 auch Sprachprobleme. Er ist ein gebeugter alter Mann. Andererseits, ich habe ihn also in den letzten Jahren immer wieder mal sprechen können, er hat seinen Optimismus bewahrt, aber er steht eben am Ende eines langen dramatischen Lebens.
Arnulf Baring hat geschrieben, es gäbe drei Gründe, warum der Euro eingeführt wurde. Der erste sei Helmut Kohl, der zweite sei auch Helmut Kohl und der dritte auch Helmut Kohl. Und Kohl war ja der Politiker, der ein Datum fixiert hat, durchgesetzt hat für die Währungsunion. War das ein entscheidender Fehler, wenn wir heute an die Krise des Euro denken?
Die Verantwortung liegt natürlich nicht allein bei Helmut Kohl. Es war ein französisches Projekt, vorgetragen von Mitterrand, stark unterstützt von dem Kommissionspräsidenten Delors. Wenn man also fragt überhaupt, wie ist es zu den heute erkennbaren Fehlkonstruktionen des Euro-Konzepts gekommen, dann muss man sagen, es war ein Gesamtkunstwerk der Europäischen Kommission und sämtlicher europäischer Regierungen, nicht allein von Helmut Kohl.
Hatten die Franzosen ein nationales Ziel oder ein wirtschaftliches Ziel, nämlich den Deutschen die Mark wegzunehmen, und hat sich Kohl quasi verführen lassen?
Also es wird überliefert von Attali, dem engen Berater von Mitterrand, der auch bei Kabinettssitzungen dabei sein durfte, wie Mitterrand bei einer dieser Gelegenheiten gesagt hat, sie müssen alle wissen, die D-Mark, das ist gewissermaßen die deutsche Atombombe. Das können wir nicht hinnehmen.
Sie haben geschrieben, Priorität hatte für Helmut Kohl der Schulterschluss mit Frankreich in Sachen Euro. Nachgeordnet seien die Rechtsnormen. Und da denkt man automatisch auch an die Spendenaffäre und fragt sich, was für ein Verständnis vom Rechtsstaat hatte Helmut Kohl?
Man könnte ja fragen, welches Verhältnis hatte Kohl zur Parteifinanzierung? Im Grunde seit den Tagen, da er Kreisvorsitzender in Ludwigshafen war, bis in die fernen Tage des Bundeskanzleramtes, muss er unablässig für diese Partei Geld beschaffen. Genauso wie Willy Brandt Geld beschaffen musste für die SPD, wie Genscher und Lambsdorff Geld für die FDP beschaffen mussten. Das ist eine generelle Problematik. Und wenn Sie hier sehr präzise Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes haben, das diese Möglichkeiten einschränkt, dann haben alle diese Parteien ein Problem. Kohl selber hat ja verstoßen gegen die Vorschrift, hat sich zwar nicht strafrechtlich schuldig gemacht, die Rechtsvorschrift war nicht strafbewehrt, aber zweifellos hat er nun dadurch das bewirkt, was ich seinen zweiten Sturz nenne, nämlich die Abnabelung der Partei von dem Übervater. Hinzu kam dann, dass im Lauf dieser Auseinandersetzungen seine Frau sehr schwer erkrankte, den Freitod gewählt hat. Das heißt, er ist als ein ganz zerschmetterter Mann aus dieser Auseinandersetzung herausgegangen.
Der Sozialdemokrat Erhard Heppler hat gesagt, die deutsche Einheit sei quasi ein Abstaubertor gewesen, das Kohl geschossen habe. Es gibt immer wieder die Kritik, jeder Bundeskanzler, egal wer es gewesen wäre, hätte gleich gehandelt. Sehen Sie das auch so?
Also diese Äußerung von Erhard Heppler, der ja ein Schwabe ist, die hat schon etwas ein parteipolitisches Geschmäckle. Ich nehme an, so wie die SPD im Jahre 1989 zusammengesetzt war, ein vergleichsweise starker linker Flügel, wo damals Lafontaine stand, hätte sich verhalten, wie sich die EU heute Griechenland gegenüber verhält. Wäre also erst einmal bereit gewesen mit der Feststellung, die DDR darf nicht erschüttert werden, wir wissen überhaupt nicht, was sich sonst ereignet, viel, viel Geld in die DDR hineinzuschieben, über ein, zwei Jahre, ob dann im Jahre 1990, 91 die Bedingungen noch so gewesen wären, dass man eine rasche Wiedervereinigung zustande gebracht hätte, das möchte ich ja bezweifeln.
1989-90 hat sich der Provinzler, die Birne Kohl, blitzschnell zu einem Staatslenker gewandelt und am Anfang alles richtig gemacht. Wie erklären Sie uns diesen Wandel?
Also er ist von großen Teilen der veröffentlichten Meinung in der Bundesrepublik von Anfang an etwas unter Wert verkauft worden. Ich glaube, es war Peter Glotz, der Sozialdemokrat, der einmal Kohl mit einer Riesenschildkröte verglichen hat. Ein Mann also, der sich wie eine Riesenschildkröte nicht umwerfen ließ. Aber das Erstaunliche war dann, dass in den Monaten 89, 90, als es drauf ankam, sich plötzlich zeigte, dass diese Riesenschildkröte sehr schnell laufen konnte und alles zur Seite gedrängt hat. Wobei, auch das arbeite ich ja heraus, Kohl es verstand, zu allen Regierungen, die mit dem Vorgänger Bundeskanzler Helmut Schmidt nicht richtig harmonierten. Das war für die amerikanische Regierung, das war teilweise auch die französische Regierung, gute Beziehungen aufzubauen. Vor allem zu den Vereinigten Staaten, die damals die Schlüsselrolle spielten. Von da an hat sich doch die große Feinfühligkeit Kohls ausgezahlt, mit der er seine Partner zu behandeln wusste, die eben ganz und gar nicht dem Negativbild von dem tumben Pfälzer Provinzpolitiker entsprach, das schon vor der Kanzlerschaft und danach von seinen Gegnern aufgebaut worden war.
Der Historiker Hans-Peter Schwarz. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Susanne Schmucke, für die Technik Reto Fellmann, am Mikrofon Peter Vögeli. Und das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.